Heute ist erneut der Glaubenspunkt. Letztes Mal war der achte, heute ist der neunte Glaubenspunkt. Und heute geht es darum über das Leben, den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Jesus Christus, Jesus von Nazareth, auf Aramäisch Joshua, geboren in Bethlehem im Jahre 7 bis 2 vor Christus. Die Geister streiten sich immer noch um das genaue Datum. Jesus war und ist eigentlich eine der einflussreichsten Personen über die Jahrhunderte hinweg. Diesen Titel kann man Jesus nicht nehmen. Niemand hat so viel Einfluss auf das persönliche Leben gehabt wie Jesus. Es gab natürlich große Persönlichkeiten. Es gab Alexander den Großen, es gab Napoleon, Bonaparte. Aber dennoch, niemand hat so einen großen Einfluss auf uns oder auf andere Menschen ausgeübt wie Jesus. Unabhängig sogar davon, ob man Jesus annimmt oder nicht. Und ich meine, wenn wir ihn Jesus nicht annehmen würden, wenn Jesus für uns keine Rolle spielen würde, wären wir sicher nicht alle heute hier. Er hat unser Leben verändert. Wir glauben daran, was in der Bibel steht. Wir glauben dem Wort, dass er für uns gestorben ist. Und sogar gleich am Anfang, seine Geburt fängt schon wirklich spektakulär an, wirklich einzigartig, eine Jungfrauengeburt. Bis heute streiten sich die Leute und sagen, unmöglich, das geht nicht. Aber natürlich, wir wissen auch, das geht insgesamt wirklich nicht. Aber für Gott geht es. Für Gott ist alles möglich, weil er Gott ist. Für den Menschen ist es aber unmöglich. Aufgewachsen tut Jesus in Nazareth und er lernt einen Beruf eines Zimmermanns, geboren aber in Bethlehem. Gleich am Anfang sah man schon in ihm eine Konkurrenz. Obwohl er noch nicht mal die Augen geöffnet hatte, noch nicht mal das Licht der Welt gesehen hat, wollte man ihn schon gleich töten. Die Könige sahen schon in ihm eine Konkurrenz, wollten ihn aus dem Weg schaffen. Mit etwa 30 Jahren fängt Jesus an zu wandern, zu predigen und Kranke zu heilen. Jesus bezeugt von sich, Gott zu sein, und wird daraufhin von der jüdischen Bevölkerung, besonders von der Elite der jüdischen Bevölkerung, von Pharisäern, verurteilt und zum Tod am Kreuz genagelt. Ja, insgesamt könnte man so auf die Schnelle die Geschichte von Jesus erzählen. Aber wir als Gläubige können, denke ich, mehr erzählen über Jesus und über sein Leben. Und zwar, wie Michael davor in seiner Predigt erzählt hat, Jesus war auch Gott zugleich, nicht nur ein Mensch. Das möchte ich nochmal einfach mit euch nachlesen und das einfach nur in die Erinnerung rufen, weil darauf baut einfach die weitere Predigt auf. Das wird unser Verstehen einfach erleichtern. Lesen wir gemeinsam Johannes Kapitel 3, Vers 16, ein ganz bekannter Vers. Johannes 3, 3, Vers 16. Johannes Kapitel 3, Verse 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wie Michael ganz klar damals in seiner Predigt bezeugt hat, war Jesus genauso ein Gott wie Gott Vater. Das heißt, insgesamt kann man die Schlussfolgerung ziehen, Jesus ist nicht 7 bis 2 vor Christus geboren, sondern da er Gott war, lebte seine göttliche Natur selbstverständlich von Ewigkeit zu Ewigkeit, weil das ja eine Eigenschaft von Gott ist, ewig leben. Die Frage ist natürlich jetzt, warum, wenn Jesus auch ein Gott war, wurde er ein Mensch? Und dazu möchte ich an Arthurs Predigt erinnern, die meine Predigt vorausgegangen ist. Und zwar möchte ich insgesamt nochmal einiges erzählen, was der Arthur erzählt hat. Ich möchte es einfach nochmal wiederholen, dass wir es einfach in Erinnerung wieder haben. Und zwar lesen wir gemeinsam Offenbarung, Kapitel 12, Verse 7. Offenbarung, Verse 12. Offenbarung, Verse 12, nein, Kapitel 12, Entschuldigung. Offenbarung, Kapitel 12, Vers 7. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache und seine Engel kämpften. Aber sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel, und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Das ist einer der, wie soll ich sagen, geschichtlich einer der bedeutendsten Texte insgesamt, weil so fing insgesamt die Sünde an. Zwar nicht auf der Erde, sondern insgesamt im Himmel. Jesus, Gott Vater, sie haben regiert. Sie hatten eine Regierung im Himmel, aber da jeder Engel, jedes erschaffene Wesen einen freien Willen hat, konnte jeder sich entscheiden, für oder gegen Gott. Der Teufel entschied sich gegen Gott, weil er einfach genauso sein wollte wie Gott. Das ging auch aus der Predigt von Arthur hervor. Und so hat der Teufel versucht, andere Engel auch zu überreden, gegen Gott zu rebellieren. Und so wuchs immer stetig die Zahl der Rebellen, die sich gegen Gott auflehnen. Und Rebellen, egal in welchem Staat, sie sind immer unzufrieden mit der jetzigen Regierung, nicht wahr? Und sie wollen einfach beweisen, nein, wir können das besser, wir sind unzufrieden, was da gerade abläuft. Und wir beweisen, es geht auch besser. Und das wollte auch Luzifer. Er wollte beweisen, ich kann besser regieren. Ich möchte aber auch auf jeden Fall regieren. Anders geht's nicht. Und er hat auf jeden Fall angefangen, automatisch, da er gesagt hat, er kann besser regieren, musste er Gottes Regierung runtermachen und sagen, er regiert schlecht, er ist kein guter Gott. Dadurch stand aber auch Gottes Herrschaft in Frage. Das Interessante ist doch jedoch, wenn Gott Gott ist, warum hat Gott es überhaupt zugelassen, dass seine Herrschaft, dass sein Wesen in Frage steht? Wir können einfach mal geschichtliche Beispiele nennen. Was passierte mit verschiedenen, sage ich mal, Rebellen zu Zeiten zum Beispiel Roms oder zu Zeiten Griechenlands, als die Weltmächte waren? Was ist mit ihnen passiert, als sie gesagt haben, wir sind unzufrieden mit der Regierung von Rom, mit der Regierung von Athen? Hat dann Rom oder Athen gesagt, ja, in Ordnung, ihr könnt jetzt weiter für euch regieren, wir finden es in Ordnung? Oder haben die gesagt, so geht's nicht? Genau, die Rebellen wurden alle niedergeschlagen, aber nicht so niedergeschlagen, mundtot gemacht, sondern die wurden wirklich tot gemacht. Das Interessante ist, dass Gott zu einem sie nicht getötet hat, zum anderen sie sogar nicht mundtot gemacht hat. Also Gott hat gesagt, ihr dürft sogar eure Ansichten parallel zu meinen Ansichten verkündigen. Und jeder darf sich entscheiden, für mich oder gegen mich. Und dazu lesen wir gemeinsam 1. Mose Kapitel 2, Verse 9. Erster Mose, Kapitel 2, Vers 9. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Hier geht ganz klar hervor, Erkenntnis des Guten und Bösen. Hier wurde einfach ein Mandat den Rebellen gegeben. Hier durften sie ihre Ansichten auch verkündigen. Gott hat sie nicht mundtot gemacht. Gott hat erlaubt, ihr dürft eure Ansichten weitergeben. Aber warum hat es Gott gemacht? Was denkt ihr? Warum hat er es gemacht? Warum hat er es zugelassen? Ich habe nur eine Antwort, und zwar aus Liebe. Weil wenn Gott jeden gezwungen hätte, du musst mir gehorchen, du musst dem glauben, dass ich gut bin, sonst töte ich dich, dann wäre es keine Liebe mehr aus freiem Willen, sondern es wäre purer Zwang. Und das wollte Gott einfach nicht. Er hat sogar lieber das in Kauf genommen, das Risiko, dass sogar die ganzen Wesen, erschaffenen Wesen, sich von ihm abtrünnig machen würden. Er hat dieses Risiko angenommen. Aber lieber so, anstatt sie zu zwingen. Und genauso ist es auch heute. Jeder von uns entscheidet sich, ob er jetzt für Gott ist oder ob er gegen Gott ist. Ob er dem glaubt, dass Gott gut ist, oder ob er dem nicht Glauben schenken mag. Automatisch, wer sich gegen Gott entscheidet, entscheidet sich ja auch gegen den Schöpfer des Lebens. Und damit auch, logischerweise, gegen das Leben, oder? Da Gott der Schöpfer des Lebens ist, er hat jedem Leben gegeben, wir entscheiden uns gegen Gott, automatisch entscheiden wir uns gegen das Leben. Und die Ablehnung des Lebens heißt, als Schlussfolgerung? Genau, richtig, Tod. Also die Abwesenheit des Lebens ist ja der Tod. Das ist genauso wie zum Beispiel Abwesenheit von Wärme ist Kälte, genau, richtig. Und Abwesenheit von Licht ist Dunkelheit, genau, so ist es. Genau dasselbe ist einfach Abwesenheit vom Leben ist Tod. Also es ist einfach nur die Folge davon. Gott muss gar nicht mal die Menschen dazu bestrafen zum Tod. Es ist einfach die Folge, wenn wir nicht mit Gott zusammen sein wollen, geht das einfach nicht anders. Aber das Bemerkenswerte ist ja, obwohl wir alle Sünder sind, merken wir leben ja dennoch. Wir haben uns gegen Gott entschieden, aber leben dennoch. Das heißt, Gott hat sozusagen einen Akku in uns noch, einen Akku des Lebens in uns gegeben, aber jeder weiß ja, ein Akku hält nicht für ewig an, oder?
Muss geladen werden.
Er hätte es aber auch so machen können, wie, sagen wir mal, wie ein Mixer, oder? Wenn wir einen Mixer aus der Steckdose entfernen, ist er zu nichts zu nütze, oder? Aber er hat dennoch ein bisschen Leben in uns gelassen, damit wir einfach länger Zeit hätten, uns zu entscheiden. Er hat uns nicht sofort das Leben genommen. Lesen wir gemeinsam Römer Kapitel 6, Vers 23. Römer Kapitel 6, Verse 23. Römer Kapitel 6, Verse 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Eine Frage, die ich mir immer gestellt habe, warum ist aber Jesus für uns gestorben? Was denkt ihr? Was sind eure Gedanken dazu? Ja? Ja, da stimme ich dir zu, absolut. Was sagen noch die anderen? Habt ihr noch Gedanken? Für unsere Sünden auch, ja. Dazu, das setzt aber voraus, dass wir erkennen, dass wir Sünder sind. Wie zum Beispiel, ein Kranker muss erkennen, dass er krank ist. Dann kann er sagen, ich brauche die Hilfe eines Arztes. Nicht wahr? Nehmen wir einfach mal dieses Prinzip von Ablehnung Gottes, automatisch Ablehnung des Lebens, automatisch hat man den Tod. Jesus war aber selber Gott zum einen. Er hat Gott Vater immer geliebt und ihn niemals abgelehnt. Und wurde hier als Mensch geboren auf dieser Erde und starb dennoch. Wieso starb Jesus? Das ist doch dann unlogisch, wenn wir das Prinzip von vorne annehmen, von vorhin. Man stirbt nur, wenn man Gott ablehnt. Jesus hat ja nie Gott abgelehnt. Hat er ja nie gemacht in seinem Leben.
Stellvertretend.
Genau, stellvertretend. Das heißt, und trotzdem starb Jesus ja. Ne? Ich will einfach mit euch Folgendes vorstellen. Nur einfach mal vorstellen. Das wird einfach mal die ganze Situation vielleicht erleichtern zu verstehen. Oder so verstehe ich das. Und dazu müssen wir einfach mal den Tod personifizieren. Stellt euch vor, der Tod ist einfach eine Person. Nur mal vorstellen. Ich sage nicht, dass es so ist. Nur mal vorstellen, der Tod ist eine Person. So. Dadurch, dass Jesus aber Gott und das Leben annahm, hatte er der Tod keinen Anspruch auf Jesus. Nicht wahr? Jesus starb aber dennoch. Was ist passiert? Ganz klar eine Ungerechtigkeit, weil Jesus zu Unrecht vom Tod beansprucht wurde, für 3 ganze Tage. Der Tod hat nur Anspruch auf den, der sich von Gott abwendet. Da hat sofort der Tod Anspruch auf ihn, kann sagen, der gehört zu mir, nicht wahr? Jesus hat aber nie gesagt, ich bin gegen Gott. Der Tod hat ihn sich aber sozusagen geklaut vom Leben. Was muss jetzt passieren, damit wieder Gerechtigkeit herrscht? Zum einen muss der Tod Jesus wieder an das Leben zurückgeben. Er muss Jesus an Gott wieder zurückgeben. Das geschah auch. Jesus ist auferstanden. Aber nehmen wir mal das Beispiel in unserem Leben. Wenn ich zum Beispiel von euch 100 Euro klaue, ja, dann muss ich euch zum einen diese 100 Euro zurückzahlen, aber zum anderen muss ich ja noch Schadensersatz zahlen. Und so verstehe ich das auch mit uns. Der Tod musste dann auch noch Schadensersatz zahlen. Und Jesus' Schadensersatzforderung war und sind wir. So verstehe ich das. Oder anders gesagt, da jeder Mensch sich gegen Gott auflehnt, automatisch Gott und das Leben ablehnt, hat der Tod Anspruch auf ihn. Aber Jesus sagt, dieser Mensch muss nicht den Tod erleiden, sondern ich sterbe für ihn und ich zahle, wie davor gesagt wurde, das Lösegeld für ihn. Ich sterbe, obwohl ich es nicht verdient habe, für ihn. Durch meinen Tod kann er leben. Und das geschah insgesamt am Kreuz. Und am Kreuz geschah einfach, sagen wir es wirklich so, ein Spagat, weil es war sehr kompliziert, stellt euch vor. Gott wollte zum einen seinem Gesetz treu bleiben, um als konsequent dazustehen, weil wenn er sagt, naja, ich kann jetzt mal ein Auge zudrücken, ist es zwar gnädig, aber dadurch sagt er, dass sein Gesetz nicht so wichtig ist. Aber der Gott gesagt hat, nein, das Gesetz ist dennoch wichtig. Er hat aber auch geschafft, Gnade zu üben am Kreuz. Und daher sagt man ja auch, am Kreuz hat sich die Gerechtigkeit und die Gnade geküsst. Insgesamt sind wir aber dann das Lösegeld von Jesus. Nein, wir sind die Freigekauften durch das Lösegeld. Genau. Das war eine Frage, ob ihr aufgepasst habt. Sehr gut. Lesen wir gemeinsam Kolosser Kapitel 1, Vers 13 und schauen, was die Bibel dazu sagt. Kolosser Kapitel 1, Vers 13. Kolosser Kapitel 1, Vers 13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes, seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben, durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und wir lesen noch weiter in Hebräer Kapitel 5. Hebräer Kapitel 5, Vers 8 und 9. Hebräer Kapitel 5, Vers 8 und 9. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Und im selben Buch, also in Hebräer Kapitel 9, Vers 14, ein bisschen weiter können wir dann blättern. Hebräer Kapitel 9, Vers 14 lesen wir dann, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Hier sehen wir einfach, wir sind tatsächlich freigekauft durch Jesus Blut von der Sünde, vom Tod insgesamt. Wir haben das Anrecht, jetzt frei zu sein. Wir können vor Gottes Augen als so gerecht dastehen, wie Jesus vor Gott dasteht. Wir haben Jesus Gerechtigkeit. Das heißt aber automatisch, wenn wir freigekauft sind von Jesus, von Tod durch Jesus, aber jetzt sagen, Jesus, ich will doch nicht mit dir zusammen sein, ich gehe jetzt weiterhin meinen Weg. Was passiert? Wer hat dann weiterhin Anspruch auf uns? Automatisch, dass wir uns aus dem Besitz Jesus entfernen, hat wieder der Tod Anspruch auf uns. Damit will ich nur sagen, aus der eigenen Gerechtigkeit schaffen wir nicht, gerecht vor Gott dazustehen. Die eigene Gerechtigkeit bedeutet, dass wir wieder in der Besitz vom Tod sind. Lesen wir gemeinsam Römer Kapitel 14, Vers 7, ab Vers 7. Römer Kapitel 14. Römer Kapitel 14, ab Vers 7. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Und ein anderer Vers, den wir jetzt nicht lesen werden. Aber Jesus sagt, ihr könnt ihr nicht zwei Herren dienen. Entweder gehorcht ihr mir und dient mir, oder ihr dient nicht mir, sondern dem Tod, könnte man indirekt sagen, dem Teufel und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt keine dritte Option. Wir können nur zwei Parteien, uns zwischen zwei Parteien entscheiden. Und wenn wir sagen, wir wollen zu keiner gehören, dann werden dennoch beide Parteien um uns kämpfen, aber dazwischen kann man nicht sein. Man kann entweder nur zu der einen Seite gehören oder zu der anderen. Eine Grauzone besteht denn nicht, hat Jesus gesagt. Aber ich finde es insgesamt wundervoll. Ich finde es nicht schlimm, sondern ich finde es insgesamt herrlich, besetzt von Jesus geheißen zu werden. Weil Jesus hat ja in seinem Leben bewiesen, wie er mit seinem Besitz umgeht. Jesus kümmerte sich um jeden. Jesus kümmerte sich um einen körperlich, aber auch seelisch. Und zwar um diejenigen, die seelisch so sehr verletzt waren, weil sie von der Gesellschaft ausgestoßen waren, weil sie als Sünder galten. Weil die sogenannten Gerechten, die Pharisäer, haben gesagt, wir sind die Gerechten, ihr seid die Sünder. Und wir werden euch dementsprechend behandeln. Ihr habt keinen Anspruch auf irgendwas. Ihr habt nur einen Anspruch auf den Tod. Also sozusagen verschwindet. Lebt irgendwo abseits, aber nicht mit uns Gerechten. Ja, Leprakranke, Ehebrecher, Huren. Hat Jesus angenommen, obwohl ihm bewusst war, was die sogenannten gerechten Pharisäer über ihn sagen werden. Ihm war klar, dass sie über ihn lästern werden. Ihm war klar, dass sie sagen werden, ja, schau doch mal, ist es wirklich Gottes Sohn, wenn er sich mit solchen Menschen abgibt? Sogar die glaubensuntreuen Samariter. Die Samariter galten als glaubensuntreu, weil sie in ihrer Vergangenheit auch anderen Göttern gedient haben. Sie waren so dazwischen. Gott, dem Gott Israels dienen, aber auch anderen Göttern. Und dadurch waren sie einfach als ausgestoßen angesehen worden bei den Juden. Das galt als zum Teil für manche Juden sogar noch schlimmer als die Heiden selbst, weil die Samariter sozusagen die Wahrheit wussten, aber dennoch heidnisch gelebt haben. Aber Jesus macht einige Beispiele mit Samaritern. Welche Beispiele kennt ihr? Zum einen barmherziger Samariter. Ja. Genau, ja, jawohl. Und dann gibt es noch die Frau am Brunnen. Bemerkenswert ist aber auch, dass es eine Frau ist. Zu der damaligen Zeit wurden die Frauen sehr von der Gesellschaft erniedrigt. Aber Jesus hat natürlich gesagt, was richtig und falsch ist. Aber er konnte es sehr schön trennen. Die Taten hat er nicht angenommen von den Menschen. Aber den Menschen selber hat er ja angenommen. Und was noch als Dorn im Auge von Pharisäern war, da erzählt plötzlich Jesus die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Für die Juden ein schreckliches Bild damals, besonders für die Pharisäer, weil sie sahen sich doch als die Gerechten, sich als die Kinder Abrahams, als die Kinder Gottes, wir sind die Guten. Und jetzt erzählt Jesus plötzlich, dass wir einem nicht helfen würden, sondern der Samariter, das geht doch gar nicht. Aber Jesus erzählt dennoch dieses Beispiel. Er weiß, es ist provokativ. Aber er erzählt es, damit er ihnen klar machen möchte, wie Gott auf die Samariter schaut, obwohl sie Sünder sind. Dann setzt Jesus noch eins drauf. Er lud sich selber in ein Haus von einem Zöllner ein. Und das war wirklich für die Pharisäer ein Zeichen. Wie, Leute, schau doch mal, der kann doch wirklich nicht von Gott sein. Die Zöllner sind die Verräter unserer Nation. Sie sind die Geldeintreiber von der heidnischen Übermacht, von Römern. Die Römer galten aber bei den Juden als Heiden, als Sünder. Und die Zöllner treiben für die noch Geld ein. Das sind Hochverräter. Wie kann Jesus sich sogar noch selber freiwillig da einladen in ein Haus von einem Zöllner? Wenn ein Zöllner einen Pharisäer eingeladen hätte zu sich nach Hause, der hätte nicht mal 10 Pferde geschafft, ihn zu sich nach Hause zu holen. Weil die Pharisäer niemals da reingehen würden. Mal nicht über die Türschwelle. Aber Jesus hat gesagt, nein, ich will sogar selber hingehen. Und zur Verwunderung auch, Jesus war auch nicht feindselig den Römern gegenüber eingestellt, obwohl sie als die feindliche Übermacht angesehen wurden. Sogar seine Jünger dachten, Jesus, wann wirst du endlich die Herrschaft an dich reißen und diese Römer von hier vertreiben? Jesus war aber so nicht eingestellt. Er hat auch den Römern geholfen. Das Beispiel mit dem Hauptmann Cornelius zeigt, dass Jesus auch die Römer akzeptierte und ihnen versuchte, da zu helfen, wo er nur konnte. Da sehen wir, dass Jesus nicht diskriminierend war, egal welche Stellung, egal welche Nation, egal welchen Glaubens. Ja, und sogar wenn die Pharisäer ehrlich waren zu Jesus, dann war er auch offen, auch für sie, sogar für die Pharisäer. Wir sehen es am Beispiel von Nikodemus. Jesus war nicht abgeneigt den Pharisäern gegenüber eingestellt. Das Leben Jesus zeigt insgesamt, dass er die Schwachen, die Kranken, die Bedürftigen, die Sünder und die Ausgestoßene gesucht hat. Das war ihm wichtig. Und er sagt selber, warum es ihm wichtig ist. In Markus Kapitel 2. Wir lesen gemeinsam Markus Kapitel 2. Markus Kapitel 2, Verse 16, ab Vers 16. Das kennt bestimmt jeder von euch, wo Jesus sagt, und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu Buße. Ich denke, dazu muss ich nicht mehr sagen. Das ist selbsterklärend, was Jesus da gesagt hat. Und so hat Gott durch das Leben Jesu, wenn wir uns wieder zurück in Erinnerung rufen, was im Himmel geschah, Anschuldigung war, Gott ist lieblos, Gott ist schlecht. Durch das Leben Jesu hat Gott endgültig bewiesen, wie seine Herrschaft ist, auf was sie aufbaut. Zum Schluss kann man nur sagen, seine Herrschaft baut auf Liebe auf. Genau, auf Liebe. Somit konnte jeder sehen, Die Anschuldigungen waren leer. Die Anschuldigungen waren ungerecht. Die Anschuldigungen waren unfair. Ja, sogar uns, den Rebellen, gab und gibt Jesus die Möglichkeit, am Leben teilzuhaben, indem er an meiner Stelle starb als Lösegeld. Obwohl wir uns von Gott entfernen, läuft er uns nach und bietet uns dennoch das Leben an, obwohl wir ihn aber abgelehnt haben. Und so wartet Jesus und hofft, dass wir auch heute noch zu ihm kommen. Er wartet auch heute noch auf mich. Ja, ich habe mir vorgestellt, die Situation am Kreuz, und zwar mit unvorstellbaren Schmerzen, wie die Nägel Jesu am Kreuz antaten. Dazu kam noch die Eigenschwere des eigenen Körpers, die die Wunden der Nägel noch größer werden ließ und noch schmerzhafter. Eine Dornenkrone, die sich in die Kopfhaut gebohrt hat, Spucke im Gesicht von der blutgierigen Menge, Schläge, Tritte, Blicke der Verachtung, Worte des Hasses und der Verachtung. Aber all diese Schmerzen, alle Verachtung, alle Schmach und all Leid und dieser Tod ist es wert zu ertragen. Für dich, Markus, für einen jeden. Hier kann jeder seinen Namen einfügen. Weil ich dich liebe, sagt Jesus, ertrage ich das gerne für dich. Weil ich dich liebe. Amen.